Total beglückt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Clubber.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Hallo liebe Clubfans, hier ist mal wieder Jakob Lexer, @rotes_ballett und ich darf euch begrüßen zur großen Robert-Bauer-Folge bei Entmanns Ecke. Nicht nur, weil Robert Bauer im nächsten Spiel mal wieder von Beginn an spielen darf, sondern weil es ist die Folge Nummer 8. Robert Bauer hat bei uns die Nummer 8, wie ihr bestimmt wusstet. Zum wiederholten Mal darf ich unseren MVP an Gästen, ich habe ihn schon mal so anmoderiert, aber das musste ich dann leider löschen, deswegen kann ich das hier wiederholen. Flo Zenge begrüßen von Clubfans United, @clubfans_united. Hallo Flo.
Servus.
Und natürlich vielen Dank, dass du mal wieder Zeit hast. Wir haben heute auch eine Folge, auf die freue ich mich schon lang. Das war eine der ersten Folgen, die ich geplant habe als Wiederholungsfolge, aber man musste, wie ihr gleich versteht, ein bisschen drauf warten. Und zwar werden wir uns heute mal in die Statistiken reinstürzen und mal schauen, was denn im Vergleich mit der Liga unsere Spieler und auch unser Team so zustande bringen. Logischerweise sollte man dafür ein paar Spieltage verwenden erstmal, um zu sehen, wie es läuft. Der Flo hat in seiner Analyse ja schon immer sehr, sehr viel statistische Werte und wie er es auch nennt, Nerd-Statistiken hergenommen. Ich habe da wirklich Bock drauf, habe von Impact noch was zugeschickt bekommen und Flo, ich würde sagen, wir stürzen uns gleich rein, wir fangen jetzt an. Was kannst du denn an statistischen Besonderheiten übers Team sagen im Ligenvergleich?
Ja, also ich schiebe auch gleich mal vorneweg, die Daten, die ich jetzt hier erwähne, sind von Wildscout. Das ist ein Datenanbieter, der das Ganze kommerziell macht, sitzt in Italien und bietet es seit 4 Jahren an. Der Club ist da auch angemeldet, weil ich habe eine Schaltfläche, wo ich theoretisch Andreas Bornemann eine E-Mail schicken kann. Also von daher weiß ich, dass der da auch im System ist. Das nur vorneweg. Was auffällig ist, so wenn man sich so mal Passstatistiken zum Beispiel anschaut, also der Club hat in der Liga die wenigsten, das was Wildscout progressive Pässe nennt, das heißt, das sind Pässe über mehr als 20 Meter, das heißt, man versucht da, die Passdistanz ist relativ gering. Das ist schon mal interessant. Gleichzeitig ist der Club aber in der Statistik Pässe pro Minute, die der Club im Ballbesitz ist, das sind nur Dortmund, Bayern, Bremen und Gladbach haben da höhere Werte. Also da spielt der Club spielt 9,4 Pässe pro Minute Ballbesitz. Dortmund kommt da auf 11,7, Bayern auf 11,5 und Bremen auf 10,0 und dann Gladbach ist schon nur noch knapp vorm Club. Also das heißt, man erkennt an diesen Statistiken schon immer relativ schnell, da wird viel auf kurze Pässe, viel auf Ballbesitz auch geachtet. Sieht man dann auch daran, dass sie zum Beispiel lange Pässe überhaupt nicht können, weil da haben sie die schlechteste Passquote in der ganzen Liga mit nur 53% angekommenen Bällen, sobald der Ball lang gespielt wird. Das ist dann schon ganz interessant, dass man so anhand dieser Statistiken, was das Passen angeht, ganz gut eine Spielanlage erkennen kann.
Ja, das erinnert ja daran, dass Kölner gesagt hat, das Spielsystem der zweiten Liga beibehalten. Aufsteiger und auch generell viele Mannschaften in der Bundesliga letztes Jahr haben ja viel auf Konter gespielt, was ja impliziert, dass man lange Pässe spielt. Das finde ich auch interessant. Ich hätte Gladbach da auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch grundsätzlich eher eine Kontermannschaft von der Aufstellung. Aber das deckt sich ja auch damit, auch wie unsere Innenverteidiger das Spiel aufbauen, sehr viel Kurzpässe. Ich habe von Impact die überspielten Gegner dazu bekommen. Da sind wir nur auf dem 16. Platz und bei überspielten Verteidigern auf dem 18. Platz. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, Georg Markreiter hat ja einmal ein Tor super eingeleitet mit einem langen Pass auf den linken Flügel. Oder ich glaube, ein Elfmeter war das da.
Ein Elfmeter, ja.
Genau. Das sind Aktionen, vielleicht sind auch unsere Gegner deswegen so überrascht, weil es eigentlich quasi nie vorkommt, weil auf dieses Spiel kann sich ja der Gegner relativ gut einstellen. Siehst du da, gibt es da einen Unterschied, hast du mal nachgeschaut, zwischen Heim- und Auswärtsspiel oder hält sich das so insgesamt ein bisschen die Waage?
Ja, das Problem ist, dass die Auswärtsspiele zu 50% eben statistische Ausreißer wahrscheinlich sind, nämlich Dortmund und Leipzig, das müsste man mal länger gucken. Also noch ist die Quote an Spielen, wo der Club extrem unterlegen war, einfach so groß, nämlich 50%, dass man aus den Auswärtsspielen eigentlich so die statistische Signifikanz würde ich da anzweifeln. Also da ist das N nicht nur klein, sondern eigentlich Non-Existenz. Deshalb ist das ganz, ganz schwierig.
Also sehr auffällig ist es auch im Defensivbereich. Impact hat dabei überspielte eigene Gegner, sind wir 18. Platz. Natürlich, wir haben ja sehr, sehr, sehr viele Tore kassiert in den beiden Spielen. Und in der Heimtabelle sind wir aber auf dem 8. Und wenn man nur die Verteidiger hernimmt, also die letzte Reihe, dann sind wir da auch auf dem 8. Platz. Also grundsätzlich sind wir nicht kompakt, was ja logisch ist bei 13 Gegentoren in 2 Spielen auswärts. Aber dass die letzte Verteidigungsreihe trotz diesen beiden Spielen sehr kompakt spielt. Also ich muss auch sagen, das deckt sich auch sehr mit meinem Fußballschauen, mit meinem Fußballverstand, dass die letzte Reihe ihre Zweikämpfe eigentlich relativ sauber führt und relativ gut führt. Auch die Expected Goals, ich glaube, das ist eine Statistik, die kann man hier mal mit reinnehmen, die hast du ja auch immer wieder verwendet. Da schaut es ja gar nicht so schlecht aus. Obwohl wir eben die 2 Klatschen bekommen haben, waren ja die Expected Goals trotzdem relativ niedrig. Ich glaube, Dortmund waren 3 ungefähr, oder? Kannst du dich noch
erinnern? Dortmund war weniger als 3. Die waren irgendwie bei, ich glaube, teilweise je nach Anbieter zwischen 2,2 und 2,4. Leipzig war so um die 3 rum. Das ist schon, also gerade Dortmund war schon so ein Spiel, wo man sagt, also das habe ich ja mal ausgerechnet, gibt so einen schönen Rechner online, wo man alle Schusswahrscheinlichkeiten eingibt und dann spuckt er die aus, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Spiel 7-0 ausgeht, und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Spiel bei den Schüssen, die Dortmund abgegeben hat, 7-0 ausgeht, war 0,1%. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Club da einen Punkt holt, bei genau dieser Schussverteilung war 1,5%, also 15 Mal so hoch. Es zeigt schon, was für ein absolutes Freakspiel das da war. Das mit der letzten Reihe finde ich ganz interessant, weil ich habe nochmal rausgeguckt, so anteilig gesehen, also der Club hat auch die im Vergleich zu den abgegebenen Schüssen aufs Tor die zweitmeisten geblockten Schüsse, nämlich so um die 22% der Schüsse, die aufs Clubtor gehen, werden geblockt. Das ist sehr viel. Da ist Georg Magreiter, da kommen wir später auch noch dazu, auch gleich der zweitbeste in der Liga nach Niklas Stark, der auch ja eine Clubverbindung hat. Also man sieht schon, vielleicht. Das heißt, man sieht da schon, also das mit der letzten Reihe ist durchaus auffällig.
Ja, jetzt haben viele das ja als ein bisschen problematisch gesehen, beziehungsweise Everton kommt ja zurück. Da gibt es ja jetzt mindestens eine Änderung, muss ja geben durch die Leerballsperre. Da stehen ja eigentlich jetzt einige auch in der Kritik und vielleicht auch vor weniger Einsätzen, aber grundsätzlich muss man da zufrieden sein. Hast du noch irgendeine Statistik bei der Mannschaft, die dir besonders ins Auge gefallen ist?
Ja, im Prinzip schon, und zwar, wenn wir schon bei den Nerd-Statistiken sind, es gibt ja diese PPDA, die Passes per Defensive Action, also quasi der Anteil an eigenen Defensivaktionen im Vergleich zu den Pässen, die der Gegner spielt. Und da ist es so, der Club hat also die mit 17,96 die zweitmeisten, hat aber bei dem beim Offensivwert in dieser Statistik auch den viertbesten. Das heißt, tendenziell ist es ein Wert, wo man sagen könnte, die Spiele finden insgesamt, wenn der Club auf dem Platz ist, das war letztes Jahr auch schon so in der zweiten Liga, mit weniger Druck und weniger Pressing als ligaweit gewohnt ist, statt.
Okay, also auch bei den Gegnern, das finde ich interessant. Das heißt, im Endeffekt ist es wie in der F-Jugend, der am weitesten schießen kann, ballert den Ball mal nach vorne und dann hat die Mannschaft Ballbesitz eine ganze Zeit lang, bis er dann der stärkste Schütze vom Gegner mal draufhaut, oder?
Leicht überspitzt gesagt, aber es ist schon so, dass wenn der Club auf dem Platz steht, natürlich, das ist jetzt auch wieder durch die beiden Klatschen ein bisschen verzerrt, aber der Wert an sich gilt schon auch noch trotzdem. Also es ist ein anderes Spiel, das der Club spielen will im Vergleich zu vielen anderen, und das er auch dem Gegner, also das hat gerade gegen Hannover und Düsseldorf, wenn man sich die Statistiken anschaut, auch wirklich funktioniert, dass er dem Gegner auch ein Stück weit aufzwingen will.
Muss ja nichts Schlechtes sein. Also ich bin da durchaus auch der Meinung, Freiburg wurde das ja sehr lange zugeschrieben, dass sie eine eigene Art von Fußball spielen. Das haben sie in den letzten Jahren so ein bisschen verloren. Wir haben ja auch schon die Kommentare gesehen, der Club kann überhaupt nicht verteidigen. Es kam ja jetzt auch so ein bisschen aus die Stimmen aus dem Trainingsbereich in den letzten zwei Wochen, dass sehr, sehr viel an den Zweikämpfen gearbeitet wurde. Das war ja sowas, das haben wir beim letzten Mal auch diskutiert, dass die Zweikämpfe zwar, die statistisch gesehen ganz okay waren, aber einfach nicht geführt wurden. Auch in den zwei Klatschen war das wirklich ein Riesenproblem. Da bin ich schon gespannt, was sich dann in unserer nächsten Statistiksendung vielleicht verändert hat. Vielleicht sehen wir ja, oder wahrscheinlich sehen wir jetzt im Hoffenheim-Spiel schon mal die Veränderung. Oder was erwartest du jetzt im Vergleich, auch ja statistisch nachweisbaren Bereich im nächsten Spiel? Glaubst du, dass sich da was tut, oder glaubst du, dass es so grundsätzlich jetzt erstmal weitergeht?
Ich bin selber auch von der Herkunft der Oberpfälzer wieder Trainer. Ich weiß, wie stur wir sind. Ich glaube nicht, dass ich da von... Grundlegendes glaube ich nicht, dass sich ändern wird. Es wird sicherlich an manchen Stellen ein bisschen gedreht, aber ich denke eher, dass er schon so den Fokus auch auf das legen wird, was funktioniert. Eine Statistik habe ich noch schön gefunden. Der Club hat mit 652 Ballverlusten die wenigsten Ballverluste aller Mannschaften in der Liga.
Ah, okay.
Also Ballverlust heißt Ballversprungen, heißt ein Dribbling verloren, heißt Fehlpass gespielt, all das.
Also eben alles, was nicht in dem Aus- oder Torschuss endet.
Ja. Genau.
Ja, das ist natürlich schon stark, wenn man überlegt, auch gerade so, das ist ja eine Qualitätsfrage. Ich finde, ich lese immer so in so Statistiken, wir kommen ja jetzt zu den individuellen Statistiken, da lese ich auch oft so ein bisschen die Qualität raus. Und wenn man jetzt schaut, ich finde die Expected Goals, um das noch als letztes mannschaftsstatistisches Merkmal aufzuweisen, da ist der Club ja ungefähr in dem Bereich, die er auch schießt. Also ich glaube 1,5 ungefähr war es bei Y-Scout der Wert der Expected Goals, und der Club hat ziemlich genau 1,5 Tore geschossen. Auch schon in der zweiten Liga war er da relativ gut. Jetzt kann man das natürlich interpretieren als sehr, sehr effektiv, und dann würde ich sagen, da redet man dann schon von Qualität, oder man kann es interpretieren als, das ist nicht haltbar. Wie würdest du das sehen? Also bei den gegnerischen Toren, da liegen wir ja ein bisschen drüber. Klingt ja eher danach, defensiv sind wir qualitativ nicht ganz so gut. Kann man das so interpretieren, oder findest du, das ist eine Über- oder Fehlinterpretation meinerseits?
Also wenn die Expected Goals getroffen werden, dann spricht es eigentlich schon für Qualität und nicht dafür, dass jetzt besonders viel Glück dabei ist. Weil das ist ja eher so, wenn jetzt der Wert extrem viel höher wäre, der geschossenen Tore über den Expected Goals, dann muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass der Wert im Laufe der Saison wieder zurückgeht, weil so ein Wert sich immer wieder zum Mittel zurückpendelt. Also das ist einfach so. Das ist ganz selten, dass der mal einen Ausschlag über eine ganze Halbserie hält. Das war bei Dortmund damals, als die diese ganz schlimme Hinrunde hatten, wo die diese auf 18 abgeschlossen haben, und dann das letzte Jahr von Klopp war das, glaube ich. Da gab es mal so eine Serie, wo wirklich also über 17 Spiele quasi das Pendel immer in die eine Richtung ausgeschlagen hat. Das ist bei uns ja, also wenn wir jetzt die Expected Goals treffen, dann würde ich sagen, spricht es schon für Qualität und auch für einen Wert, den man halt halten kann. Also wir sind natürlich auch dadurch, wir schießen relativ selten von außerhalb vom 16er, wir versuchen schon uns eher Richtung Tor zu passen. Das ist dann auch was, wo die Expected Goals dann davon abhängen. Wenn du eine Mannschaft hast, die halt irgendwie ständig von außerhalb schießt, und ein Schuss von außerhalb des 16ers hat so eine Trefferwahrscheinlichkeit von ungefähr 4%, je nach Ort des Ganzen und Gegner dazwischen noch ein bisschen weniger, aber dann hast du automatisch so eine Reihung, wenn die halt 10 Mal von außerhalb schießen, dann hast du halt 0,4 Expected Goals. Ob davon einer reingeht, ist halt dann doch eher Glück und hat wenig mit Qualität zu tun. Wir haben da einen anderen Ansatz. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich einmal vor der Saison so kurz mit Michael Kölner über Matchplan von Christoph Biermann unterhalten, in dem das ja thematisiert wird. Er hat da gemeint, er hat es gelesen und hat eigentlich eher Bestätigung für die Art seiner Arbeit darin gefunden. Und ich denke, also ich habe das dann so interpretiert, dass er schon auch immer seine Spieler anweist, zu sagen, möglichst wenig von außerhalb schießen, möglichst vors Tor passen, möglichst die hochwertigen Abschlüsse suchen.
Ja, das ist ja sehr beliebt auch in der NBA, im Basketball. Da gehen ja die Houston Rockets zum Beispiel, spielen ja nur noch Dreier und Abschlüsse am Korb, weil sie sagen, der lange Zwei-Punkte-Wurf ist die Schlimmste. Im Fußball dauert sowas immer erfahrungsgemäß ein bisschen länger, bis die Statistiken da eingeführt werden. im Baseball ist es natürlich auch noch mal extremer. Kann man ja im Spielfilm sich auch anschauen. Das ist ganz interessant, aber ich denke, da hast du recht, das kommt jetzt alles und das ist sehr wichtig. Und mich beruhigte schon, dass man nachweisen kann, dass der Club auf der Ebene auch unterwegs ist, ohne dass ich jetzt befürchtet habe, dass das nicht der Fall ist, aber es ist schon immer gut zu wissen, dass man sich dem nicht verschließt. Auch als sturer Oberpfälzer. Ja, zur NBA, da gab es ja bei meinsportradio.de schlechte Nachrichten, weil Triple-Double von unserem sehr geliebten Felix nicht weitergeführt werden kann. Er hat zu viel zu tun mit dem Club wahrscheinlich und auch im echten Leben mit der Arbeit. Ein bisschen was ist in der Woche trotzdem noch los und da könnt ihr jetzt die Programmhinweise euch anhören.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer bei Entenmanns Ecke. Flo Zenger ist immer noch zu Gast. Wir reden immer noch über Statistiken und wir steigen jetzt richtig ein bei den Einzelspielern. Flo, du hast dir den Markreiter gewünscht, gerade eben, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mal mit ihm. Da gibt es ja ein paar statistische Besonderheiten, die ihn auch ligaweit so betreffen. Ich denke da vor allem an die Passstatistiken, das wurde ja auch immer mal wieder erwähnt. Was ist dir denn da aufgefallen, beziehungsweise was kannst du uns denn da mitteilen?
Also, wenn wir schon bei den Passstatistiken sind, also Georg Markreiter ist ligaweit der Spieler, der die 8 meisten Pässe gespielt hat. Lukas Mühl ist da übrigens auf 10. Das heißt, man merkt auch gleich, wer diese Bälle oft kriegt. Aber das hatten wir ja vorhin schon. Also die spielen sehr viel langsam als Aufbau. Markreiter hat mit 88% Passgenauigkeit auch einen extrem hohen Wert dazu. Und das ist auch, finde ich, ganz interessant. Also wenn man sich mal so auf die Verteidigungswerte so ein bisschen konzentriert, ligaweit die 7 abgefangenen Bälle und die 2 geblockten Schüsse. Also das ist auch Defensivarbeit, die durchaus, durchaus statistisch auffällig wird.
Ja, also man muss bedenken, das sind ja nicht nur die 36 Innenverteidiger, die mindestens ja spielen, weil es gibt ja kein Team, das mit einem Innenverteidiger spielt. Das sind ja insgesamt, auch wenn man die Spiele anschaut, mindestens oder um die 50 Verteidiger, die da schon statistisch relevant eingesetzt wurden. Da auf Nummer 7 einen Clubspieler zu haben, ist natürlich schon mega stark, da kann man überhaupt nichts sagen.
Ja, also das muss man auch wirklich hervorheben. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, also gerade abgefangene Bälle, kann mich an den ersten Spieltag erinnern, da war Petrak plötzlich der von allen Spielern, der mit den meisten, nämlich mit 13 in einem Spiel, das ist auch ein Wert, der selten erreicht wird. Also da, wir haben schon so an manchen Stellen unsere Stärken. Markreiter fällt bei manchen Sachen eben doch durchaus auf, weil er eben auch die langen Bälle immer mal wieder spielt. Aber das sind dann eher so Sachen, die einem halt im Gedächtnis bleiben, die jetzt aber, wenn man sich mal so Passstatistiken von ihm anschaut, gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, weil es da durchaus auch mal passiert. Also zum Beispiel hat er insgesamt, wenn ich das jetzt zusammenrechne, 3 einen Ball so gespielt, dass er im Strafraum angenommen werden kann. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, logischerweise als Innenverteidiger. Also man muss da mal aufpassen, weil man natürlich, das menschliche Gehirn funktioniert so, sich natürlich die Ereignisse, die besonders gut oder besonders schlecht waren, rausgreift. Aber insgesamt ist also, habe ich mir den Markreiter vor allem deshalb in der Betrachtung mal gewünscht, weil ich mir gedacht habe, da kann man auch mal Verteidigungsarbeit quantifizieren, jenseits dessen, und das muss man jetzt auch immer noch bedenken, da sind eben wieder diese 2 Spiele, die ja völlige Klatschen waren, auch mit dabei.
Ja, wo natürlich keine guten Statistiken für Innenverteidiger passieren können, automatisch. Bei den Packing-Werten, wieder den überspielten Gegnern von Impact, ist Georg Markreiter in den Top 17% der Innenverteidiger. Er überspielt pro Spiel 51 Gegner. Auch da muss man bedenken, da sind die 2 Klatschen mit drin, wo man jetzt auch nicht davon reden kann, dass besonders viele Gegner von den Innenverteidigern überspielt wurden. Du hast auch schon gesagt, wir spielen relativ wenig lange Bälle. Markreiter macht es noch mehr als Mühl. der da in dem Wert deutlich hinter ihm liegt. Also der liegt ungefähr so bei 2/3 von Marc Reiter. Aber das ist für einen Innenverteidiger natürlich schon sehr stark. Rutsch mal eins nach vorne. Du hast Petra kurz genannt. Da ist auffällig, das wird statistisch auch wiedergegeben, dass der in erster Linie halt zum Ballerobern da ist. Da ist er unser bester Spieler im defensiven Mittelfeld. Aber aktiv bringt er eben nicht viel auf die Platte. Impact hat mir zwei Spieler im Besonderen hervorgehoben. Jetzt fangen wir mal mit dem Kapitän an. Hanno Behrens, hast du zudem Einzelstatistiken, die hervorstechen?
Muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt bei dem, was ich mir so angeguckt habe, gar nicht so herausstechend. Das muss aber auch gar nicht so wahnsinnig viel heißen, weil, wie du sagst, die Werte, die Impact da erhebt, die sind dann wiederum bei meinem Datenanbieter nicht so wahnsinnig im Vordergrund. Was ganz spannend ist, also die quantifizieren so, dass sie sagen, Behrens geht kaum ins Dribbling, also läuft nicht mal länger als 10 Meter mit dem Ball, sondern ist immer schnell am Verteilen. Also ich habe insgesamt nur 4 versuchte Dribblings in allen Spielen von Behrens hier, was eigentlich ja nicht viel ist. Davon sind aber immerhin ist nur einer mit einem Ballverlust geendet. Also das ist ja dann doch also entweder weiß er, dass er es nur selten machen soll, weil er es nicht so wahnsinnig gut kann, oder aber er hat halt einfach andere, er weiß, dass er einen Ball schnell weiterspielen muss. Das ist ja schon mal was.
Also Impact unterstreicht das auch ziemlich, was du sagst. Ich denke auch, im Vergleich zur Zweitligasaison ist Behrens schon ein bisschen defensiver zu verorten. Da war er auch sehr oft im gegnerischen Strafraum. Er ist bei den überspielten Verteidigern im Ligadurchschnitt auf seiner Position mit 5,1, aber er macht halt einfach keine Fehler. Also er fällt deswegen extrem auf, weil er keine Fehler macht. Und er hat schon, also der Usage-Wert ist ja schon relativ hoch. Er bekommt ja viele Bälle. Und ist oft am Ball, wenn der Ball bei uns durch die Reihen läuft, allein dadurch, dass wir eben so viele Pässe spielen. Ich denke, das ist halt das, was ihn ausmacht. Er ist Ligadurchschnitt von seinem Spiel her und von seinen Packing-Werten her, was ja auch für Clubverhältnisse schon ziemlich gut ist. Aber er macht kaum Fehler und das ist halt sehr auffällig. Das, glaube ich, unterstreicht auch so ein bisschen, was du gesagt hast gerade.
Ja, also es ist halt zum Beispiel so, also wenn man sich ihn anschaut, dann, also auch wenn so relativ wenig tiefgehende Werte wie eine Passquote, die da bei 82% liegt, das ist ja doch relativ hoch für einen Spieler in der Position. Ich meine, das liegt natürlich daran, dass der Club insgesamt eine recht hohe Passquote hat, aber ist schon auch nochmal so, also wenn ich mir da Einzelspiele rausgreife, in Bremen hat er insgesamt nur 2 Fehlpässe in 93 Minuten auf dem Platz gespielt. Also das sieht man dann schon, was du auch sagst. Also es ist ein Spieler, der wenig Fehler macht, kann man natürlich dann auch wieder negativ auslegen und sagen, naja, das heißt, dass er wenig Risiko geht. Ist immer ein zweischneidiges Schwert. In der Position, in der er jetzt spielt, eben ein bisschen defensiver, ist sicherlich sinnvoll, jemanden zu haben, der nicht so sehr ins Risiko geht, sondern eben dann seine Sache so macht, dass er wenig Fehler macht.
Ja, das finde ich ein sehr gutes Stichwort fürs offensive Mittelfeld. Da kommen wir aber nur noch ganz kurz dann gleich drauf. Nochmal zu Eduard Löwen. Der hat im Durchschnitt 8,3 überspielte Verteidiger im Packing-Wert und initiiert die größte Torgefahr bei Nürnberg, was ja sowas ist, was wir vor der Saison uns erhofft haben von ihm, dass er so die Möwald-Rolle übernimmt, beziehungsweise sogar als Spielgestalter vielleicht noch ein bisschen mehr Einfluss aufs Spiel hat bei eigenem Ballbesitz. Jetzt ist es so, dass er im Ligenvergleich auf Platz 4 liegt. Er wird verglichen mit Demme, Dahoud und Campbell. Demme ist jetzt jemand, das ist so der Dauerläufer von Leipzig, der ja doch sehr defensiv steht, aber Dahoud und Campbell sind Spieler, glaube ich, das ist schon die Position, die ich da sehe, die Löwen spielt. Schon mit defensiven Aufgaben, aber eben auch mit viel Druck nach vorne. Ist es ein Wert, der dich jetzt grundsätzlich überrascht hätte? Also ich hätte ihn ehrlich gesagt jetzt nicht in den Top 4 erwartet pro Spiel, weil er ja viele Spiele auch gemacht hat als Einwechselspieler am Anfang. Der hat ja gar nicht so viele Spiele über 90 Minuten gemacht. Oder bestätigt das, was du von Löwen so gesehen hast in der Saison?
Das bestätigt erstmal mal so meine generelle Einschätzung von Eduard Löwen, dass das für mich ein potenzieller Nationalspieler ist. Ich weiß noch nicht, ob für Deutschland oder für Russland, das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall ist das einer, der meiner Meinung nach irgendwann auf dem internationalen Level durchaus mithalten kann. Das sieht man ja dann auch an den Spielern, die da auch auftauchen. Die Statistik, die ich gefunden habe, ist, wenn man eben nach Einsatzzeit geht, dann ist er der Spieler mit ligaweit mit den zweitmeisten Schnittstellenpässen, nämlich 2,7 pro 90 Minuten, also runtergebrochen auf die Einsatzzeit, der mit den zweitmeisten. Und das sieht dann, das ist dann auch so jemand, der eben für Torgefahr sorgt. Also das deckt sich dann mit dem, was du da sagst und von Impact hast. Das ist schon sehr, sehr auffällig und es ist halt auch jemand, der eben deutlich mehr ins Risiko geht. Also jetzt zum Beispiel die Anzahl der Dribblings, wenn man das vergleicht. Also bei Behrens habe ich ja gesagt, der hatte 4 insgesamt, obwohl der eigentlich fast immer mit Ausnahme von Berlin durchgespielt hat. Wenn wir jetzt auf Eduard Löwen gehen, dann sind wir bei 18 Dribblings in einer deutlich geringeren Zeit. Also der geht halt mehr in dieses Dribbling. Erfolgreich von den 18 waren 12. Das ist auch ein guter Wert.
Das ist ein super Wert. Vor allem für jemanden, der jetzt nicht brutal schnell oder brutal trickreich ist, was man jetzt, glaube ich, Löwen jetzt auch nicht unbedingt zuschreibt. Aber er setzt halt seinen Körper einfach sehr, sehr gut ein. Und du kannst dich halt auch an dem Gegner vorbeischieben, wenn man so den Ballgurt abschirmst, oder?
Ja, also beim Trickreich würde ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, das technisch, das traut man ihm gar nicht zu, weil er inzwischen ja nochmal körperlich ordentlich zugelegt hat. Also der ist ja inzwischen ein richtiger Schrank. Ich kenne ihn noch aus seiner Anfangszeit bei der U21, da sah das noch anders aus. Also von daher, man traut ihm, glaube ich, weniger zu, als das, was er dann macht. Nämlich, also der ist dann teilweise wirklich schon so, dass er auch mal mit einem schnellen Ball zurückziehen irgendwie hinterm eigenen Körper einen Spieler austanzen kann. Das ist schon, also das traut man ihm gar nicht zu, ist ja auch angeblich gelernter Innenverteidiger. Ich weiß nicht, was er wirklich gelernt ist. Irgendwie alles und nichts. Hat ja auch schon alles gespielt bei uns, außer Torwart. Aber ist wirklich so jemand, der halt auch durch solche Aktionen wirklich Torgefahr erzeugen kann.
Absolut. Da bin ich auch deiner Meinung. Auch was die Nationalmannschaftsambitionen angeht, muss ich sagen, im Nürnberg-Dress hatten wir halt schon lange keinen, dem man wirklich mal zutrauen kann, in die deutsche Nationalmannschaft zu kommen. Dann würde ich sagen, die Spieler, die wir jetzt intensiver besprechen wollten, die haben wir jetzt durch. Was schon noch auch auffällig ist, zusätzlich unsere Außenverteidiger generieren beide genau die gleich wenig offensiv Druck. Das ist, ja, bei Leibold hat man das ein bisschen mehr erwartet. Bei Valentini ist, glaube ich, so das, was man erwarten kann, was er gespielt hat. Was mir jetzt nicht so aufgefallen ist, was aber Impact festgestellt hat, ist, dass er erhöhte Ballverlustwerte hat. Da fand ich ihn in der zweiten Liga ehrlich gesagt ein bisschen, ja, sorgloser mit dem Ball.
Also ich kann diese Ballverlustwerte relativ einfach erklären, denke ich, weil der Club hat nämlich die geringste Flankenquote in der Liga, nämlich, also es kommen 21,5% der Flanken an. Und wenn das immer ein Ballverlust ist, wenn die Flanke nicht ankommt, ist eigentlich automatisch klar, dass die Außenverteidiger, die eben die meisten Flanken schlagen, nicht so wahnsinnig gut abschneiden. Ja,
wenn das so ist, dann frage ich mal nach bei Impact. Die haben da sehr guten Kontakt mit uns. Weil dann hast du absolut recht. Ich finde, wenn man über die ganzen Statistiken schaut, also vielleicht noch ganz kurz eingeschoben, Kubo und Wura sind relativ schwach statistisch, was vielleicht auch erklärbar ist durch eben diese zwei furchtbaren Spiele, wo beide ja gespielt haben und auch, dass einfach das Risiko viel höher ist. Ich muss aber auch sagen, bei Kubo hat man und Wura hat man schon gute Ansätze gesehen, aber so richtig angekommen im System sind die noch nicht. Bei den anderen Spielern, die wir jetzt auch genannt haben und die letztes Jahr schon dabei waren, das ist schon sehr viel. Wir haben das jetzt auch über das System Kölner auch erklärt. Behrens hat die eine Aufgabe so, Löwen hat die Aufgabe so. Die Innenverteidiger haben im Spielaufbau sehr, sehr viel zu tun. André Petrak ist als Balleroberungsspieler sehr, sehr wichtig im Spiel mit dem Ball. Nicht, das ist ja, glaube ich, sehr stark auch auf den Trainer zurückzuführen, oder? Das ist Taktik, System, so will Kölner halt spielen lassen, oder?
Ja, also ist ganz eindeutig. Also das ist genau, wie du es beschrieben hast. Das ist eben dieses System Kölner. Deshalb wundert es mich auch so ein bisschen, dass er dann an manchen Stellen eben doch von seinem 4-1-4-1 abgewichen ist, weil eigentlich ist alles von dem ganzen System auf dieses 4-1-4-1 oder 4-3-3 halt abgestimmt, auch die ganzen Spielerrollen. Also das ist schon sehr auffällig. Deshalb ist ein Löwen neben einem Behrens halt immer noch ein Ticken sinnvoller als ein Kubo, der es nicht kennt und den man dann eben und das hatten wir ja letztes Jahr auch schon, ist ja auch auffällig, diese Außenspieler haben ja letztes Jahr auch schon die ganze Zeit variiert. Also die offensiven Außen, das war ja mal Sully und Werner und jetzt ist es halt Wura und Kubo und da ist Pereira noch mit dabei und da kommt Palacios noch mit rein und da war Stefaniak letztes Jahr. Da ist man so ein bisschen am Suchen, wer passt denn jetzt da am besten? Und die zwei sind eigentlich noch immer nicht so richtig gefunden. Bei allem anderen ist man eigentlich schon so weit, dass man Spieler hat, die das verinnerlicht haben.
Ja, und die auch, finde ich, in den Ersatzpositionen sehr gut passen. Man hat eben den Fuchsersatz, andersrum den Behrensersatz in Fuchs. Da hat man schon gesehen, wenn die miteinander gespielt haben, da fehlt uns eine Komponente im Offensivspiel. Man muss halt schauen, ob man einen Ersatz für Löwen sich aufbauen kann. Ich denke, das ist schon interessant, dass man sieht, dass die Spielertypen auch gesucht werden für die Bank, die schon in der Stammmannschaft spielen. Und Kölner hat halt sehr genau sich die Spieler ausgesucht und hat sie jetzt über ein Jahr oder über anderthalb Jahre geformt.
Ja, also das Beispiel, das du da gebracht hast mit Baseball, ist, glaube ich, da genau das Richtige. Deshalb alle einfach nochmal Moneyball lesen und nicht angucken.
Flo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich beim letzten Mal, habe ich ein bisschen unterschlagen, dass du ja journalistisch auch tätig bist und bestimmt gerne ein paar Sachen droppen möchtest, wo man Sachen lesen kann, die du veröffentlicht hast.
Club Fans United, ganz klar. Da gibt es immer nach dem Spiel eine taktische Analyse bei den Profis. Es gibt immer einen kurzen Hinweis zu den Nachwuchsmannschaften des FCN. Spielbericht von der U21 gibt es quasi nach jedem Heimspiel in der NZ. Ab und zu bin ich auch für die NN unterwegs. Da war ich jetzt letztens mal beim Futsal. Das ist mal was völlig anderes. Bin auch öfters beim Amateurfußball. Also irgendwie in den Nürnberger Zeitungen. Meistens landet es dann auch irgendwann auf nordbayern.de. Wenn man einfach auf @flo_zenger bei Twitter geht, da werde ich immer meine Artikel teilen, sobald die online sind.
Und die sind auch immer sehr lesenswert, natürlich. Ich glaube, den Hörern braucht man Club Fans United jetzt gar nicht mehr so viel näher bringen, weil die Analysen, die sind wirklich spitzenmäßig. Die liest jeder und man liest sie sogar, wenn es einen ankotzt, wie das Spiel davor war, wie zum Beispiel bei so einem Auswärtsspiel in Dortmund oder in Leipzig, kann man das lesen. Ich hoffe, du hast recht mit deiner Einschätzung, dass das die Ausnahmen bleiben. Ich habe da ja ein bisschen meine Zweifel geäußert, beziehungsweise bin ein bisschen, ja, fürchte mich ein bisschen vor den nächsten Aufgaben, auch weil ich glaube, dass Hoffenheim uns gar nicht liegt, so von der Spielart her, weil die dem sehr ähnlich sind. Aber da haben wir ja nächste Woche dann wieder drüber zu reden. Und über die U-Mannschaften, da muss ich auch sagen, das sind fast meine Lieblingsfolgen, weil das so eine Sache ist. Es ist einfach schön, wenn ich über Mannschaften was erfahre, was Einfluss hat auf die Bundesliga-Mannschaft, aber wo ich einfach überhaupt keinen Zugriff habe, auch allein durch den Abstand. Also vielen Dank, dass du dir das immer wieder antust. Auch die Amateurgeschichten habe ich gelesen, auch wenn ich die Vereine gar nicht kenne. Aber es ist immer wieder schön zu lesen. Danke, Flo, dass du zu Gast warst. Bitte, sehr gerne. Und in dieser Woche könnt ihr auf meinsportradio.de noch total bekloppt hören. Das Gegnergespräch, das Bully-Special. Der Felix ist endlich wieder zurück, der kann das übernehmen. Danke fürs Zuhören. Wir sind hier bei meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Glubber.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.